Ja, vielen Dank für den wunderschönen Lobpreis, der uns eingestimmt hat, an Jesus zu denken. Er ist da, auch wenn Corona uns vielleicht Angst macht. Jesus ist da und wir sind in ihm geborgen. Im 2. Timotheus 1, Vers 7 steht, denn Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und da wollen wir jetzt auch in dieser Situation dran denken, dass Jesus da ist und dass wir besonnen sein sollen und er lässt uns nicht allein und wir brauchen keine Angst haben, egal was jetzt noch alles kommen wird. Umgang mit Versuchungen und Zweifeln ist das Thema. Eigentlich sollten es ja drei Predigten sein zu diesem Thema. Jetzt gibt es nur eine. Heute früh habe ich gedacht, Mensch, hast du viel Sachen rausgesucht? Ich kann jetzt alle sagen, die Predigt geht vielleicht ein bisschen länger. Und die nächsten Wochen habt ihr ja frei. Ja, es geht um Versuchung und um Zweifel. Wer hat es noch nicht erlebt, eine Versuchung oder ein Zweifel, das kennen wir. Was sind jetzt eigentlich Versuchungen? Wie kann man denn sowas definieren? Wo schaut man da als erstes hin? Man schaut erstmal zu Wikipedia natürlich. Da findet man meistens eine schöne Erklärung. Eine Versuchung ist der Anreiz oder die Verleitung zu einer Handlung, die reizvoll erscheint, jedoch unzweckmäßig ist, einer sozialen Norm widerspricht bzw. verboten ist. Sie kann sich auf alle Arten von Tun oder Lassen, Handlungen oder Unterlassen beziehen. Die begangene Handlung kann Reue und Schuldgefühle auslösen. Ja, Versuchung bezieht sich immer auf irgendwas, was man eigentlich nicht machen sollte, auf was Verbotenes, was Falsches, was Ungesundes, irgendwas, was nicht in Ordnung ist. Die Versuchung an sich ist jetzt nichts Schlimmes, aber das darauf Eingehen der Versuchung erliegen kann ein Problem werden für uns. Wenn wir ganz am Anfang der Bibel schauen, halt, wo bin ich jetzt? Ganz am Anfang der Bibel haben wir Adam und Eva, die erste Versuchung. Da sprach die Schlange zu der Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, wenn ihr davon esst, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihren Mann, der bei ihr war, und auch er aß davon. Eva wurde hier belogen, nahm diese Frucht, diesen Apfel und aß davon und sie gab es auch ihrem Mann, der wusste eigentlich auch Bescheid, das geht nicht, das sollst du nicht essen. Und die Geschichte, die nahm dann ihren Lauf, der Sündenfall ist passiert, die Sünde kam in die Welt. Wir kennen diese Geschichte, wir wissen, was das für Auswirkungen hatte. Interessant ist, hier war ja eine Schlange, hier war ja jemand, der verführt. Eva kam also gar nicht selber auf die Idee, diese Frucht zu nehmen. Also diese Versuchung war ganz am Anfang da und diese Versuchung, die geht durch das ganze Alte Testament von Mose über Abraham, über David. Die hatten alle ein Problem mit Versuchung. Auch Jesus wurde versucht. Nachzulesen in Lukas 4, Vers 1 bis 3. Und hier erschien die Schlange wieder. Diesmal wird sie nicht Schlange genannt, sondern diesmal heißt sie Teufel. Jesus hat 40 Tage gefastet. Dann hat es ihn gehungert, er hatte großen Hunger. Und in dem Moment, wo er schwach war, kommt der Teufel und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach mal, dass diese Steine hier in der Wüste zu Brot werden, dann hast du wieder was zu essen. Er hat die Schwäche von Jesus ausgenutzt und er wollte ihn verführen, seine göttliche Macht zu missbrauchen, um ein eigennütziges Ziel zu erreichen. Jesus geht nicht darauf ein, er antwortet mit dem Wort Gottes. Der Teufel gibt nicht nach, er probiert es nochmal. Bete mich an und du bekommst alle Reiche, allen Reichtum, alle Macht auf dieser Erde. Und er hat ihn extra auf den Berg geführt und hat ihn in einem Augenblick alle Reiche dieser Welt gezeigt. Das kannst du alles haben, wenn du mich anbetest. Es ist interessant, dass es Reichtum und Macht ist. Jesus ist nicht drauf eingegangen. Der Teufel hat immer noch nicht aufgehört. Jetzt geht es um die Gottessohnschaft. Er bringt ihn auf die höchste Zinne des Tempels und sagt, spring runter, wenn du Gottes Sohn bist, denn die Engel werden dich dann auffangen und dir wird nichts passieren. Jesus antwortet wieder mit dem Wort, es steht geschrieben, du sollst den Herrn nicht versuchen. Und das Interessante, nachdem der Teufel alles versucht hatte, um Jesus zur Sünde zu verleiten, verließ er ihn für einige Zeit, nicht für immer. Für einige Zeit hat er Jesus verlassen, um ihn dann später wieder anzugreifen. Und Jesus wurde versucht, so wie wir, aber nicht zur Sünde. Er hat keine Sünde getan, er hat diese Versuchungen überwunden. Also man kann sagen, das Ziel der Versuchung ist eine Verführung zur Sünde. Wir wissen, was es heißt, wenn man sündigt. Das ist eine Trennung von Gott. Die Beziehung zu Gott wird gestört. Haben wir irgendwas getan, von dem wir wissen, das dürfen wir nicht machen? Haben wir ein schlechtes Gewissen und trauen uns nicht mehr zu beten und gehen lieber nicht mehr dahin, wo darüber geredet wird, über solche Sachen und ziehen uns lieber weg, ja? Und Gott wird uns immer ferner. Die Versuchung versucht aber auch, unseren Glauben an Gott zu zerstören, oder der Versucher versucht es damit, dass wir nicht mehr glauben, dass er gut ist, dass er uns helfen will, dass er unsere Situation kennt. Und Menschen sollen erst gar nicht so weit kommen, dass sie an Christus glauben. Und da hat er viele Pfeile im Köcher, der Böse, um das zu verhindern. Und das Ziel des Teufels ist oft, uns von was Richtigem abzuhalten. Mir ist noch eingefallen, mir hat mal ein Bekannter seine Bekehrungsgeschichte erzählt und hat gesagt, er war in so einem Missionszelt und da hat halt so ein Missionar das Evangelium gepredigt. Und zum Schluss kam der Aufruf, wer jetzt Christus sein Leben geben will, der soll aufstehen und soll hier nach vorne kommen. Und kein Mensch steht auf. Und er hat nochmal den Aufruf gemacht und da steht immer noch keiner auf. Und dann hat er gesagt, ganz laut, was euch zurückhält, das ist der Teufel, der hält euch fest. Und als er das gesagt hat, sind plötzlich ganz viele aufgestanden und auch er und hat Jesus sein Leben gegeben. Lass dich nicht vom Bösen zurückhalten. Wir haben vor 14 Tagen für die Heike gebetet und für den Einsatz in Tschechien, wo sie da zu den Prostituierten gehen und ihnen vom Glauben erzählen. Und im Vorfeld hatte sie auch ganz große Anfechtungen. Und eins der Kinder ist ausgetickert, was sonst nie passiert. Und es war nicht einfach, die Gebetsgruppe hat gebetet, Heike grinst, die Gebetsgruppe hat gebetet und sie sind durchgekommen durch die Anfechtung und hatten dann wirklich einen ganz gesegneten Einsatz, wo auch diese Frauen von selber nach Jesus gefragt haben. Und die waren besonders offen. Umstände oder Vorfälle, die genau dann kommen, wenn es geistlich vorwärts geht. Und das Ziel ist, uns eben zu hindern, in dem Moment das Richtige zu tun. Und wenn dann irgendwas passiert, dann sollten wir eigentlich sofort wissen, halt, hier will uns jetzt einer abhalten. Es gibt auch diese große Versuchung, nicht mehr an Jesus oder an Gott zu glauben, nicht mehr zu glauben, dass er gut ist, wenn zum Beispiel schlimme Dinge passieren. Dinge, die man glaubensmäßig nicht mehr einordnen kann. Zum Beispiel, wie kann Gott es zulassen, dass das und das in meinem Leben passiert? Und das kann zu einer ganz großen Versuchung werden, den Glauben aufzugeben. Das kann das richtig eine Spannung erzeugen. Aber wir sollten wissen, das ist eine Versuchung, das ist ein Angriff, um uns den Glauben kaputt zu machen. Es gibt also jemanden, der hinter den Kulissen arbeitet. Es gibt einen, der versucht, etwas Schlechtes zu machen. Der heißt Teufel. Griechisch Diabolos, der Durcheinanderbringer, der Vater der Lüge. So wird er im Neuen Testament beschrieben. der Durcheinanderbringer. Interessant. Wenn man jetzt mal so ein bisschen im Internet unterwegs ist, dann kriegt man so manche Fake News geschickt zum Thema Corona oder auch zu anderen Themen. Und wir haben jetzt in den letzten Tagen einige von diesen Dingen gekriegt und haben aber gemerkt, das stimmt nicht. Und wir haben auch gesagt, ja, eigentlich steckt doch da jetzt schon wieder der Durcheinanderbringer dahinter. Wir haben eine schlimme Situation und die wird jetzt noch verschlimmert. Ja? Diese Situation wird jetzt noch auf den Höhepunkt getrieben und jeder macht irrationale Sachen. Alle Aktien werden verkauft, alle Regale werden leer gekauft, das Klopapier ist weg und. Ja? Also ein richtiges Durcheinander. Im Alten Testament heißt der Satan, heißt der Teufel Satan. Es ist nämlich hebräisch und da heißt er dann der Verkläger. Ein machtvolles, bösartiges Wesen, der Gegner Gottes. Wird im Alten Testament oft von ihm geredet. Satan heißt, das ist der Feind, der sich gegen jemanden stellt, der ihn am Tun hindert oder ihn manipuliert. Wir haben also auch bei der Versuchungsgeschichte von Adam und Eva ganz klar eine Manipulation. Mach doch das und das. Manipulation ist immer teuflisch. Wir finden Manipulation in ganz vielen Bereichen unseres Lebens. Nehmen wir die Werbung, wo du knallhart angelogen wirst über irgendwelche Eigenschaften von einem Produkt. Und da wurden dann Gesetze gemacht und diese Gesetze, die können dann wieder mit was anderem umgangen werden und nur nicht die Wahrheit sagen, dass du eigentlich den Kram gar nicht brauchst. Ja, und das ist Manipulation. Manipulation gibt es auch in Beziehungen, wenn man den anderen manipuliert, seinen Willen zu tun. Auch dies ist teuflisch. Wenn wir merken, dass uns jemand manipulieren will, solltet ihr wissen, da kommt nichts Gutes dabei raus. Manipulation kommt immer von der anderen Seite. Der Teufel hat noch mehr Namen. Er heißt auch noch Luzifer. Das ist wieder lateinisch und bedeutet Lichtträger, Engel des Lichts. In Vorzeiten war er im Himmel und ist wegen der Auflehnung gegen Gott aus den höchsten Himmeln verstoßen worden und in einen unteren Bereich vertrieben worden. Und schließlich und endlich muss er jetzt auf der Erde sein. Und die Bibel stellt ihn uns als Person vor, die sogar mit Gott redet. Wenn wir an die Geschichte von Hiob denken, wo der Teufel vor Gott tritt und den Hiob verklagt und ihm alles nehmen darf, sogar seine Kinder umbringen darf. Eine Wahnsinnsgeschichte, die vielleicht auch gar nicht ganz in unseren Kopf reingeht. Aber das Böse und der Böse ist in der Welt, das ist wie ein Naturgesetz. Wie wenn ich jetzt was fallen lasse, so ist es einfach. Bei der Vorbereitung habe ich verschiedene Sachen mir durchgelesen und bin auf die Homepage der Evangelischen Kirche Deutschland gestoßen. Und da steht ein interessanter Satz. Der Glaube an den Teufel bestimmte die ersten Jahrhunderte nach Christus und war vor allem im Mittelalter sehr stark. Selbst der Reformator Martin Luther war sich sicher, den Teufel mit eigenen Augen gesehen zu haben. Heute glauben die meisten Christen und Christinnen nicht mehr, dass es einen sichtbaren und körperlich erfahrbaren Teufel gibt. Allerdings gibt es nach wie vor das Böse in der Welt. Also viele Leute glauben nicht mehr an die Existenz des Teufels. Christen, manche Christen, aber auch viele ungläubige Leute, die glauben da gar nicht dran. Und ich denke, das ist bestimmt eins seiner Ziele, dass man ihn gar nicht für voll nimmt, dass man denkt, den gibt es gar nicht, das ist alles Quatsch. Wenn man das nicht glaubt, dass es einen Widersacher gibt, jemand, der gegen einen arbeitet, dann kämpft man natürlich auch nicht dagegen. Man lässt sich das gefallen. Und wenn es Probleme und Schwierigkeiten gibt, sucht man die Schuld natürlich woanders. Beim anderen, bei sich selber, bei Gott vielleicht. Die Bibel lehrt uns da aber etwas anderes. Epheser 6. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Also hier ist ein Kampf auf dieser Welt. Es gibt einen Kampf. Ein Kampf ist eigentlich mehr als eine kleine Versuchung. Ein Kampf ist eigentlich die größtmögliche Auseinandersetzung in einen Konflikt. Ein richtiger Kampf, wo man sich schlägt. Ja? Das ist das letzte Mittel, die brutalste Art der Auseinandersetzung. Und dieser Kampf, der betrifft also nicht nur einige auserwählte Christen, solche wie Missionare, Pastoren, Gemeindeälteste, Geistliche. Nein, davon ist wirklich jeder Christ betroffen. Wenn man in einem Kampf steht, sollte man seinen Gegner natürlich kennen. Ich kann mich noch an meine Bundeswehrzeit erinnern. 1985 war ich bei der Bundeswehr. Damals gab es noch den Ostblock. Die Grenze hier war zu Tschechien von der DDR, da wusste man nicht viel. Und dann hatten wir politischen Unterricht. Dann haben die uns erklärt, was da eben so alles abgeht, also wie viel Panzer die haben und die nationale Volksarmee, wie die ihre Grenze bewacht. Wir wussten dann, welche Sprengkörper an der Grenze an den Zäunen angebracht sind und welche Minen in dem Todesstreifen verlegt wurden. Sie haben uns gesagt, wie viele Panzer die da haben, die in der DDR und dann die Russen, wie viele Panzer und wie viele Raketen und so weiter und so weiter. Und ich kann mich noch erinnern, wir haben damals das alles nicht so viel ernst genommen. War ja auch die Grenze zu, war ja Frieden. Und sie haben solche Sachen gesagt, die Verteidigungslinie der Deutschen beginnt erst ab den Rhein, weil die da üben so viel Zeug haben, die würden uns erst mal überrennen. Und dann haben wir gesagt, na Mahlzeit. Und wenn die jetzt auch noch am Wochenende kommen, wo alle Soldaten zu Hause sind, dann haben wir überhaupt gar keine Chance, da sind sie gleich in Frankreich. Auf jeden Fall, es ging darum zu wissen, was dieser Feind eigentlich hat und was der macht und wie der uns angreifen könnte. Übertragen wir das mal in unser Leben, in den geistlichen Kampf, den wir vielleicht durchleben müssen, dann würde ich sagen, kenne deinen Feind. Wie arbeitet der? Was macht der? Gebraucht der Menschen? Verführt er mich zu was? Also es ist ein Kampf. Und dieser Kampf, der ist nicht gegen Fleisch und Blut. Also dieser Kampf ist nicht gegen Menschen. Es geht also hier nicht um eine Auseinandersetzung mit deinem schwierigen Chef, mit dem du nicht zurechtkommst, mit einem Lehrer, den du nicht verputzen kannst, mit schwierigen Eltern oder schwierigen Kindern. Das ist was ganz anderes. Diese Auseinandersetzungen sollen wir mit Nächstenliebe, Vergebung und Konsequenz begegnen. Aber es geht hier darum, dass wir nicht mit Fleisch und Blut zu tun haben, sondern mit Mächten, Gewalten der Finsternis, also mit bösen Geistern. Ja, böse Geister, das glauben ja auch manche nicht, dass es das wirklich gibt. Ich kann euch sagen, das gibt es wirklich. Dämonen sind Geister, das sind körperliche Wesen. Nicht körperliche Wesen, Geistwesen, die sich einen Körper suchen, um ihr zerstörerisches Werk zu tun. Und das Ziel von ihnen ist, den Menschen zugrunde zu richten, den sie besitzen. Den wollen sie von Gott trennen, damit dieser Mensch später dort ist, wo er auch sein wird, nämlich in der Hölle. Diese Geister, die können selber sehr wenig tun. Erst wenn sie einen Menschen benutzen, wenn sich ein Mensch benutzen lässt, können sie ihr Vorhaben verwirklichen. Denken wir an Judas, das hieß, und der Teufel fuhr in ihn, als er sich vorgenommen hatte, Jesus zu verraten. Der Teufel benutzt also Menschen, um Böses zu tun. Und das erklärt für mich auch diese unendliche Grausamkeit, zu der Menschen fähig sind. Irrational, getrieben von bösen Mächten, tun sie Dinge, die absolut verrückt sind. Der mutmaßliche Mörder von Hanau, er war voller Hass auf Fremde. Er war süchtig nach Verschwörungstheorien. Er war selber verführt und betrogen und ist vom Teufel zum Mörder gemacht worden und hat sich hinreißen lassen und hat zum Schluss sich selbst und seine Mutter getötet. Ist das nicht dämonisch? Ist das nicht teuflisch und böse, was da abläuft? Zurück zum Text. Unser Kampf ist gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt. Also Beschreibung, Mächte und Gewalten. Scheinbar gibt es da eine kleine Hierarchie. Verschiedene Stellungen der gefallenen Engel. Also die haben scheinbar einen Oberbefehlshaber und Unterbefehlshaber wie eine Armee. Und der Oberste ist Satan selbst. Und es ist unsichtbar, was sich da abspielt. Unsere normalen Sinne haben keine Chance zu sehen, was da außenrum passiert. Die herrschen also über die Erde in einer unsichtbaren Welt. Und die haben also hier, diese Teufel und Geister und Mächte und Gewalten, haben hier ihr Machtzentrum, hier wo wir auch sind. Sie sind nicht allmächtig, sie sind nicht allwissend, haben aber Macht. Wie schon in der Versuchungsgeschichte von Jesus, der Teufel hat Macht über Reichtum, somit auch über Armut. Er hat Macht über Naturgewalten. Denken wir dran, der Sturm, Jesus hat den Sturm geboten, sei still, der Sturm wurde still. Diese Mächte und der Teufel, die haben Macht über Krankheiten. Jesus hat viele Dämonen ausgetrieben, die eine Krankheit verursacht haben. Und Krankheiten sind auch nichts Gutes. Krankheiten sind auch erst seit dem Sündenfall in der Welt. Und schließlich und endlich hat der Teufel Macht über den Tod. Jesus hat das überwunden, Jesus hat die Toten auferweckt. Hebräer 2, Vers 14 steht, Christus ist nun auch ein Mensch geworden wie wir, um durch seinen Tod, den Teufel, also dem Herrscher über den Tod, die Macht zu entreißen. Jesus ist stärker. Mit ihm an der Seite brauchen wir keine Angst vor diesen Mächten zu haben. In Jesu Namen muss der Teufel weichen. Und Jesus will nicht haben, dass wir unter dem Teufel sind, sondern wir sollen über ihm sein und wir dürfen ihm begegnen in dem Namen von Jesus. Hinter allem Bösen steckt der Teufel. Der letzte Satz. Hinter dem Bösen steckt nicht Gott, sondern der Teufel. Er ist es, der das Böse verursacht. Und er hat schon viele, viele Menschen verführt zu denken, Gott wäre schuld an allem Bösen. Das ist nicht wahr. Nein, das Böse kommt von dem Bösen. Wie oft habe ich den Satz schon gehört, wenn es einen Gott gäbe, wie kann er dann zulassen, dass das und das geschieht? Wie kann er das dann zulassen? Er hat ja alles geschaffen. Ja, das ist eine Frage. Aber ich denke, wir dürfen Gott nicht die Schuld geben für all das Böse und Schlimme auf dieser Welt. Das war nicht sein Plan. Warum das Böse existiert und von Gott noch geduldet wird, bleibt uns ein Geheimnis. Wir wissen nur eins. Das wird ein Ende haben, dieses System. Der Teufel wird am Ende unschädlich gemacht und es wird kein Leid und kein Geschrei geben, es wird keinen Tod mehr geben, keine Krankheit. Und Gott meint es gut mit uns. Und schließlich hat er auch deswegen seinen Sohn auf diese Welt geschickt, um uns zu erretten von all dem. Ja, beginnen wir jetzt damit um. Widersteht und betet. Ich habe noch eine Bibelstelle aus 2. Könige 6, Vers 17. Der König Aram führte Krieg mit Israel. Und sein Diener steht früh auf und schaut von der Stadt raus und sieht, die ganze Stadt ist belagert. Da sprach sein Diener zu ihm, O weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Er sprach, fürchte dich nicht, denn derer sind nicht mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Und schließlich und endlich haben sie nicht verloren gegen dieses Heer. Und so, wie es da war, dass man das nicht sehen konnte mit natürlichem Auge, so ist es auch heute. Wir können nicht sehen, was in der unsichtbaren Welt abgeht, aber wir haben den Heiligen Geist, der uns Sachen offenbart und uns Sachen zeigt. Und je mehr wir mit ihm leben und versuchen, ihn zu verstehen, umso mehr Erkenntnis und Sicht bekommen wir. Und alles spielt sich in unseren Gedanken ab. Habt ihr schon mal versucht, nichts zu denken einen Augenblick mal gar nichts zu denken? Irgendwie geht es nicht. Irgendwas hat man dauernd in seinem Kopf. Ja? Da läuft in unserem Kopf so wie so ein Kopfkino. Und sogar beim Schlafen haben wir Träume, die wir manchmal früh noch kennen. Und manchmal haben wir sie vergessen, aber wir wissen, oh, irgendwas war heute Nacht. Und in diesem System unseres Denkens begegnen wir Gott. Er spricht nämlich zu uns durch seinen Geist. Und er will uns zum Guten führen. In unseren Gedanken spricht aber auch noch ein anderer, nämlich der Teufel, der Satan, der Versucher. Und das darf er. Er darf in unseren Gedanken, in unserem Geist zu uns reden. Und was er will uns zum Bösen verführen und er gibt uns böse Gedanken. Und in dieser ganzen Denkmaschine sind aber auch noch unsere eigenen Vorstellungen und unsere eigenen Wünsche drin. Jakobus 1, Vers 14, sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt. Also wir haben Versuchung von außen und Versuchung von innen. Gegen die Versuchung von außen muss man anders vorgehen wie gegen die Versuchung von innen. Also das, was uns so selber, wo wir selber dran schuld sind, das kann man mit Selbstbeherrschung und Disziplin ein bisschen unter Kontrolle kriegen. Das, was von außen kommt, ist ein geistlicher Kampf. Und Jesus hat uns berufen zur Freiheit, zum Sieg in diesem geistlichen Kampf. Und wenn uns das nicht bewusst ist, dass wir in einem geistlichen Kampf leben, dann wird es Zeit, das zu erkennen und zu erkennen, was wir tun können. 1. Petrus 5, 8 bis 9. Seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Jakobus 4, Vers 7. So seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Gehorsam und Widerstand. Diese beiden Sachen helfen uns erstmal, damit umzugehen. Widerstehen heißt, Nein zu sagen. Es ist manchmal auch gut, wenn man vor sich selber dieses Nein ausspricht. Wenn man sagt, nein, ich entscheide mich jetzt dagegen, das zu tun. Ich tue das jetzt nicht. Man kann auch zum Teufel sagen, nein, verschwinde von mir mit dieser Versuchung, verschwinde, ich widerstehe dir in dem Namen von Jesus. Und dann werden wir erleben, wenn wir widerstehen, dass es wirklich besser wird. Ich weiß nicht, was eure Versuchungen so sind. Ich kann euch mal eine Versuchung sagen, die ich so habe. Ich kaufe mir gern irgendwas. Ecke grinst schon. Und manchmal dann, das bewegt mich dann richtig, das will ich dann unbedingt haben. Ja. Und dann sage ich mir manchmal nein. Das kaufe ich mir jetzt nicht, wenn ich es nicht unbedingt brauche, natürlich. Ne? Meistens handelt es sich um Werkzeug. Also widerstehen und beten, diese zwei Dinge sind es, die uns helfen, zu überwinden. Matthäus 26 sagt Jesus, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Also das heißt, wir müssen ein Gebetsleben kultivieren, weil wir in einem ständigen Kampf stehen. Und das ist ganz wichtig. Ich habe auch noch eine schöne Stelle aus dem Alten Testament gefunden, 2. Mose 17, Vers 12. Da ging es um wieder einen Krieg gegen die Amalekiter. Solange Mose seine Hände mit dem Stab erhoben hatte, behielten die Israeliten im Kampf die Oberhand. Ließ er die Hände sinken, waren die Amalekiter überlegen. Mit der Zeit wurden Mose die Arme schwer. Da holten Aaron und Hur einen großen Stein, auf den er sich setzen konnte. Sie selbst stellten sich links und rechts neben ihn und stützten seine Arme, bis die Sonne unterging. Eine verrückte Geschichte. Solange er die Arme hochgehalten hat und gebetet hat, haben sie gewonnen, waren sie stärker, lässt er die Arme runter, hört er mit Beten auf, geht es andersrum. Ein gutes Beispiel dafür, wenn wir aufhören zu beten. Wenn wir aufhören zu beten, dann sind wir schon am Verlieren. Da habe ich noch eine Folie von einem Jim Rohn. Wir alle müssen eines der zwei Dinge erdulden: die Mühe der Disziplin oder die Leiden der Reue und Enttäuschung. Der Mann ist jetzt kein Christ. Ich weiß jetzt nicht, ob er ein Christ ist, keine Ahnung. Aber ich fand den Satz echt gut. Es ist ein schöner Satz, den man sich merken kann. Es ist immer eine Entscheidung. Entweder wollen wir uns disziplinieren oder wir müssen hinterher leiden, weil es uns reut und wir enttäuscht sind oder irgendwas gemacht haben, was eine negative Konsequenz hat. Also ein bisschen müssen wir uns auch schon anstrengen, denn das ist eben ein Kampf und kein Spaziergang. Es ist ein Kampf gegen einen Feind von außen und ein Kampf gegen unsere Wünsche und Begierden. Und wenn man so im Glauben reifer wird und älter wird, kann ich euch bloß sagen, die Versuchungen werden nicht weniger, die bleiben. Ich habe jetzt noch ein paar praktische Tipps, was man so einfach, möchte ich einfach mal so weitergeben, was man so machen kann, wenn man in Versuchung gerät. Also wenn man versucht ist, irgendwas zu tun, was total schlecht ist, man weiß, es ist schlecht, aber man ist total versucht, man würde das gerne machen, dann habe ich mal gelesen, es gibt so einen psychologischen Trick, ich habe es aber nicht mehr gefunden, wo ich das gelesen habe, ich zitiere das jetzt aus meinem Gedächtnis. Und der heißt, beschäftige dich 3 Wochen lang nicht mit dieser Sache. Weder, dass du die Person triffst und siehst oder dass du das Ding anschaust im Internet oder sonst was, drück das beiseite, so wie wenn man was Unangenehmes vor sich herschiebt. Mach's einfach nicht. 3 Wochen, setz dir einen Termin und sag, 3 Wochen lang will ich mich nicht um diese Sache kümmern. Und nach 3 Wochen stellt man fest, der Druck ist weg. Plötzlich kann man viel freier entscheiden. Trachte nicht nach Dingen, vor denen Gott in der Schrift warnt. Zum Beispiel Reichtum oder sonst was, ja. Die Gebote oder Verbote sind nicht eine Einschränkung für uns, sondern die sind ein Schutz für uns. Wenn wir in Versuchung geraten, was zu tun, was nicht in Ordnung ist, können wir uns als erstes mal fragen, kommt das jetzt von außen oder ist es von innen, kommt es von mir selber? Und dann könnte man eben versuchen, uns zu beherrschen oder mit jemandem drüber zu reden oder drüber zu beten. Oder wenn man zum Beispiel Probleme hat mit Bibellesen und Gebet und ist immer abends viel zu müde, dann hat man ja oft diese Reaktion, anstatt sich zu bemühen, einen anderen Zeitpunkt zu finden und das irgendwie in sein Leben zu integrieren, macht man gar nichts und lässt es. Und das ist der Fehler. Man muss dann versuchen, Zeit dafür zu finden, für diese geistliche Aktion und das irgendwie in sein Leben, in seinem Leben einen Platz geben. Dann seid ihr der Konsequenz bewusst. Jede Handlung, die wir tun oder nicht tun, hat eine Konsequenz. Und oft hilft es uns, wenn wir vor einer Entscheidung stehen, darüber nachzudenken, welche Konsequenz steht jetzt dahinter, wenn ich so oder so mache. Oder bete das Vaterunser. Im Vaterunser heißt es, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist ein Gebet, das Jesus uns gesagt hat. Wir dürfen darum beten, dass wir nicht in Versuchung geraten. Oder wir stellen uns die Frage, wenn ich das jetzt tue, wie werde ich mich jetzt in 60 Minuten fühlen? Was wird in 60 Minuten, in einer Stunde sein, wenn ich es getan habe? Also, lasst uns auch die Versuchung vermeiden. Geh nicht dahin, wo es heiß ist.